Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Herbert Westen aus Magdeburg, vom Stand der Landeshauptstadt Magdeburg, hier in der Halle 5. Und wir stellen Bücher, Autoren, Verlage vor, die mit Magdeburg zu tun haben. Und wir bleiben so ein bisschen beim Thema, was wir gerade gehört haben. Das war zwar nicht geplant, sondern ich darf Ludwig Schumann vorstellen, gelernter Theologe, Werbetexter und Schriftsteller. Es passt ja ganz gut zusammen und schon lange in dem Bereich aktiv. Und ich freue mich, dass er heute das Buch Wanderungen, Focke-Rode und die Fremden vorstellt. Das deutet also schon darum an, worum es geht. Auch Sachsen oder Sachsen-Anhalt. So, deswegen schließen wir bei dem Thema an. Ja. Deswegen, Ludwig, vielleicht einfach mal ganz kurz Focke-Rode. Nicht jeder kennt diesen Ort. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen und wie es zu diesem Buch gekommen ist.
Focke-Rode ist sozusagen das ungeliebte Kind des Gartenreiches. Das Gartenreich ist also Wörlitz und die Gärten in Dessau und so weiter. Focke-Rode hat davon noch ein kleines bisschen abgekriegt, aber war eigentlich immer im Blickwinkel als Industriedorf mit einem riesigen Kraftwerk und dem größten Gewächshaus der DDR. Berlin wurde von Focke-Rode aus versorgt. Also wenn Sie es dingfest machen wollen, an der Elbe liegend, nicht weit von Dessau entfernt. Diese Geschichte, dass also das Kraftwerk dort war, in den 30er Jahren gebaut, also eine regelrechte Industriekathedrale, hat dann am Ende dazu geführt, Kraftwerk ist geschlossen worden, Gewächshaus musste dementsprechend auch geschlossen werden, 1600 Arbeitskräfte weniger auf einen Schlag und man hatte ganz viele Neubauwohnungen und der Landkreis hat also beschlossen, in einen Ort, der nunmehr noch 1700 Einwohner hatte, 750 Flüchtlinge unterzubringen. Das war die Ausgangssituation.
Jetzt sprichst du ja von 5000 Jahre Wanderungen, also gehst du noch ein bisschen weiter zurück.
Ja.
Ich meine, du bist auch nicht mehr der Jüngste, du hast einen Bart wie Methusalem, der vielleicht, wo er das Synonym für Alter und Vergangenheit steht. Was hat das mit diesen 5000 Jahren auf sich?
Foggerode ist, das habe ich dort sozusagen bei den Recherchen gemerkt, kein Ort deutscher Gründung, sondern flämischer Gründung. Im 13. Jahrhundert bzw. 12. Jahrhundert ist es als flämischer Ort gegründet worden. Und diese Einwanderungsgeschichte fand ich mal ganz interessant und habe darum einen Schriftsteller interviewt. Das Buch besteht aus 10 Interviews. Einen Schriftsteller, Paul Ernst Dörfler, interviewt. Dörfler ist der Mitbegründer der Grünen in Sachsen, nein, im Osten, also in der DDR, in der ehemaligen DDR. War auch in der Volkskammer und gehört jetzt zu den Leuten, die sich für den Erhalt der Elbe engagieren. Und er hatte gerade ein Buch über die Elbe geschrieben und ich habe mich dann an seine Recherchen sozusagen angehängt. Und daraus würde ich dann einfach mal einen ganz kurzen Auszug auch lesen wollen.
Ja, bitte.
Foggerode liegt... Moment, das machen wir so. Liegt an der Elbe, dem geschichts- und geschichtenträchtigen Strom, der seit je die Menschen zwischen Tschechien und der Nordsee verbindet. Dörfler, und nicht nur die. Wenn wir uns 5000 Jahre zurückdenken in die Jungsteinzeit, erleben wir bereits eine Wanderung von Menschen, die entlang der Elbe durch eine nahezu unberührte Naturlandschaft ziehen. Hierher, wo noch Jäger und Sammler zu Hause waren, kamen Einwanderer entlang der Donau, über Böhmen und durch das Durchbruchstal der Elbe, das Elbsandsteingebirge. Menschen, die nichts weniger als eine Revolution im Gepäck hatten. Ackerbauern und Viehzüchter waren sie. Sie brachten eine neue Kultur, eine neue Lebensweise mit. Und sie kamen aus einem Gebiet, in dem Ackerbau und Viehzucht bereits eine längere Tradition hatten, aus dem Zweistromland, aus Mesopotamien, also aus dem Gebiet des heutigen Syrien und des heutigen Irak. Diese Ackerbauern und Viehzüchter haben sich mit den hiesigen Jägern und Sammlern vermischt. In uns heute stecken nachweislich noch immer die Gene der Menschen aus Mesopotamien, die unsere Ackerbau- und Viehzuchtkultur gebracht haben. Nun kann man auch sagen, dass ihm plötzlich ein Haufen Leute hier eingewandert haben, ihre Lebensumstände, ihre Lebenserfahrungen mitgebracht. Und wenn ich dem glauben soll, bald darauf gab es so etwas wie ein Wirtschaftswunder. Dörfler, auf jeden Fall gab es eine völlige Umkehrung der Lebensverhältnisse. Nach einer Zeit, in der Jäger und Sammler, Ackerbauern und Viehzüchter nebeneinander lebten, setzten sich Viehzucht und Ackerbau durch, veränderten die Landschaft. Aus der Naturlandschaft entstand in Jahrhunderten und Jahrtausenden eine Kulturlandschaft, in dem Schafe und Ziegen, die diese Menschen mitgebracht hatten, nun die Auenlandschaft beweideten, den Jungwuchs verbissen, die elbnahen Gebiete auflichteten. Übrig blieben die alten Bäume. Es entstanden die Landschaften, die man mit dem Mittelalter verbindet, eine halboffene Landschaft mit uralten Eichen, in der Gegend herumliegenden Baumruinen, an denen der Hirte mit seinen Hunden, Schafen und Kühen lagert. Übrigens, während man bei uns das Ur, also den Auerochsen, den Vorfahren unserer Rinder und das Waldwildpferd kannte, brachten die neuen, damals hier gänzlich unbekannte Tiere mit, Schafe und Ziegen. Außerdem führten sie Saatgut von Einkorn, Zweikorn, Emmer sowie Gerste bei sich. Das sind Pflanzen, die nicht bei uns wuchsen, aber von den Neuankömmlingen eingeführt wurden. Es passierte nun für die Gegend etwas ganz Neues. Die Menschen wurden sesshaft, legten Siedlungen an, betrieben Lagerhaltung und erwarben auf diese Weise Wohlstand. Durch den Anbau dieser Pflanzen wurde Lagerhaltung ja überhaupt erst möglich. Das hatte zwei Dinge zur Folge. Die gesicherten Lebensverhältnisse führten einerseits zu Bevölkerungswachstum, andererseits weckte Wohlstand auch damals schon Begehrlichkeiten, in dessen Folge es zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen kam. Eine kleine, aber nicht unwesentliche Notiz am Rande. Mit den oben genannten Kulturen wurden auch Wildkräuter eingeschleppt, nämlich Kornrade, Mohn, also diese ganze bunte Vegetation, die leider heute wieder zu den bedrohten Arten gehört. Die bunte Vegetation, die vordem nicht da war, weil es keine lichtdurchfluteten Äcker und Wiesenstücke gab, verdanken wir diesen Einwanderern. Die hier vorhandene Artenvielfalt wurde damals im Gefolge der Einwanderung erheblich vergrößert. Heute sind wir dabei, die bunte Vegetation durch die Intensivierung des Anbaus, durch Monokulturen von Mais oder Raps, durch den Anbau nur einer Grassorte, durch das Ausbringen von Unkrautvernichtungsmitteln wieder auszurotten. Man bedenke aber, von jeder Pflanzenart leben mindestens 10 Tierarten, die gleichfalls verschwinden. Wann hast du den letzten Stieglitz gesehen, den Distelfink, der zum Überleben genau diese Pflanzenart braucht? Ja, und dann ging das also weiter. Es gab immer wieder Einwanderungswellen bis schließlich zu den Elbgermanen. Die Elbgermanen verließen, nachdem sie die Gegend leer gefressen hatten, wieder die Gegend und machten sich auf den Weg nach Rom. Da kann man im Übrigen auch sehen, dass aus der Geschichte das Mauern wenig helfen. Natürlich hatten die Römer längst den Limes errichtet, aber der hat ihnen im Ernst nicht geholfen, weil man dahin geht in der Not, wo die Fülle ist. Und die Fülle war damals in Rom. Soweit
ja,
erstmal aus diesem
ja, für
Kapitel.
Der ein oder andere oder die andere ist dazugekommen, vielleicht noch kurz, wir stellen hier ein Buch vor. Wanderungen, Fockerode und die Fremden, 5000 Jahre Wanderung von Ludwig Schumann. Das ist ja eine steile These. Unsere Kulturlandschaft letztendlich ausgelöst durch Mesopotamien und Syrer. Aber es ist interessant, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut. Es scheint ja in dieser Gegend, gerade um diesen Ort, einige Fluktuationen und Durchzüge von Völkern oder Kulturen gegeben zu haben.
Nach den Elbgermanen kamen die Slawen, von denen niemand weiß, woher sie kamen. Und schließlich hat man dann von deutscher Seite aus, also ich sag mal als Namen Albrecht der Bär und Erzbischof Wichmann, vorher gab es Versuche von Heinrich dem Ersten und Otto dem Großen, dieses Gebiet zu erobern. Das ist nach dem Slawenaufstand erstmal schiefgegangen, aber mit Albrecht dem Bären hat man dann dieses Gebiet wieder erobert und stellte dann fest, das zahlt sich nicht aus. Es sind zu wenig Menschen und zu wenig, die Landwirtschaft ist auf einem zu sehr alten Stand. Und darum hat man dann die Flamen in diese Landschaft geholt, die Dreifelderwirtschaft mitbrachten. Also auch hier wieder ein wirtschaftlicher Aufschwung danach. Und man kann das gerade bei den Flamen dann auch nochmal sehr schön sehen. Es hat 2 Generationen gedauert, bis die Integration geschafft war. Das merkte man daran, dass die Familienverbände dann aus Slawen, Deutschen und Flamen bestanden. Das hat aber, wie gesagt, 2 Generationen gedauert. Ich habe in diesen 10 Gesprächen im Grunde also so ein Stück die Einwanderungsgeschichte von Fockerode nachgestellt. Und jetzt kamen dann also 2015 nochmal 750 Asylbewerber zu, die in die leerstehenden Häuser der Leute zogen, die der Arbeit nach Westdeutschland gezogen sind.
Ja, danke. Du hast hier verschiedene Menschen eben interviewt, die in diesem Kontext mit Fockerode und diesem Thema standen. Kannst du kurz sagen, welche Persönlichkeiten oder Menschen das waren?
Also ich habe einmal einen Magdeburger Historiker, Matthias Tullner, interviewt zu dem Thema der Einwanderung der Flamen. Ich habe in Fockerode mit Adrian La Salvia, das ist der Leiter der Anhaltischen Bibliothek, gesprochen, der als, ich sage jetzt mal, italienstämmiger, in Dresden geborener Einwohner von Fockerode neu kam. Ich habe mit einer Dame gesprochen, die als Umsiedlerin, wie man das in der DDR nannte, also als Flüchtling 1945 kam. Und ich habe natürlich auch mit heutigen Afrikanern, die dort waren, einem Eritreer, einem Malinesen gesprochen. Also so, dass tatsächlich diese 5000 Jahre auch so ein Stück nachvollziehbar sind.
Ja, danke. Vielleicht hören wir noch einen anderen Ausschnitt. Das sind ja immer Interviews, die du gemacht hast. Hm?
Ja, das ist mit Michael Marquardt. Das ist der Geschäftsführer der Auslandsgesellschaft. Und der hat den runden Tisch gegen Ausländerfeindlichkeit. Und als 750 Neueinwohner sozusagen dorthin kamen, gab es natürlich auch Spannungen. Und dazu habe ich Michael Marquardt befragt. Michael Marquardt erzählt, wir trafen uns dort in einer ziemlich großen Runde. Der Raum im Gemeindezentrum war brechend voll. Da waren Leute aus dem Gemeinderat, die Ortsbürgermeisterin Renate Luckmann, Mitglieder der verschiedenen Vereine des Ortes oder der Umgebung, aber auch Leute aus der Verwaltung des Landkreises. Die Überraschung, von Anfang an hatte ich das Gefühl, als wir darum baten, die Situation zu skizzieren und die Probleme zu benennen, das ist hier in Voggenrode gänzlich anders, als du erwartet hast, als man es gewohnt ist. Wir erlebten Menschen, die nachdachten, wie mit dieser Situation, die für alle neu war, jetzt umgegangen werden kann. Ich hatte bald das Gefühl, hier musst du öfter her. Es ist wohl nicht damit getan, dass man sich mal sehen lässt und dann ist gut. Man muss ja auch mal sagen, der runde Tisch hat keinerlei Entscheidungsbefugnisse. Aber man hört uns an, dadurch, dass auch die Kirchen dabei sind, also sozusagen neutrale Kräfte, gibt es eine Bereitschaft in der Politik, uns zuzuhören. Insofern kann man sagen, dass, wenn wir eine Situation beschreiben, in der Politik zumindest versucht wird zu hören. Aus diesem Besuch in Voggenrode und aus den folgenden Gesprächen wurde mir deutlich, dass es einen Dissens zwischen Landkreisverwaltung und Ortsverwaltung gibt, der auch nicht vorgeschoben wurde, um eine tatsächlich vorhandene Fremdenfeindlichkeit zu decken oder zu verstecken. Nein, darum ging es hier in Voggenrode nicht. Ich überlegte mir, was passieren würde, wenn plötzlich aufgrund eines unverhofften wirtschaftlichen Aufschwungs halb so viele Menschen aus Deutschland hinzukämen, wie hier im Ort erlebt. Also 700 Menschen nach der Arbeit wegen hierher ziehen wollten. Dann würde man doch eine Siedlung mit Einfamilienhäusern bauen, Infrastruktur schaffen, den Nahverkehr ausbauen. Das hätte man bereits im Planungsstadium berücksichtigt. Hier aber, als die Zuwanderer kamen, spielte das alles überhaupt keine Rolle. Da hieß es, in Voggenrode ist ein Block frei, der gehört der Sparkasse, also machen wir einen Vertrag mit der Sparkasse und dann kommen die Leute dorthin, haben ein Dach über dem Kopf und damit scheint die Sache abgeschlossen zu sein. Nun kann ich ein solches Handeln aus einer Situation heraus, die schnelles Handeln erfordert, verstehen. Es war schlicht keine Zeit, ein Dreivierteljahr alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Aber nun kommt mein Aber. Es scheint ja zumindest wahr, dass die Kritik, die ich hier hörte, auch in der Folge im Landkreis nicht darüber nachgedacht worden zu sein, welche Konsequenzen diese Belegung des Ortes mit einer solch hohen Zahl an Zuwanderern für den Ort, für die Alteinwohner, für die neuen Einwohner haben mussten. Stichwort Nahverkehr. Wenn plötzlich halbmal so viele Menschen hinzukommen, wie im Ort wohnen, hat das natürlich Auswirkungen auf die Frequenz des Nahverkehrs, zumal ja hier Menschen angekommen sind, die zum Einkaufen in den nächsten Ort fahren müssen, aber auf den Bus angewiesen sind. Da braucht es doch nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie der Schulbus als einziges Verkehrsmittel besetzt sein wird. Und dass das Ärger geben wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es geht oft gar nicht um die Großen, sondern um die Fragen des alltäglichen Miteinanders. Ja, und jetzt will ich noch mal ganz kurz nur in ein Interview gehen mit einem der Neuankömmlinge, um noch mal zu hören, wie war denn das, wie kam man denn hier an? Also Tanis Nudem kommt aus dem Mali. Als Sie vor 4 Jahren in Voggenrode ankamen, wie haben die Menschen hier auf Sie reagiert? Tanis Nudem, ich hatte den Eindruck, Sie hatten irgendwie Angst vor dem schwarzen Mann. Es war schwierig. Ich habe gegrüßt, aber man grüßte nicht zurück. Dann kam die Flut, das Hochwasser. Die Afrikaner sind mit zum Ufer gegangen, haben den Voggenrodern geholfen. Wir haben zusammengearbeitet. Wir haben gegen das Hochwasser zusammengestanden. Seither sind wir gut miteinander ausgekommen. Wenn man sich jetzt trifft, sagt man Hallo.
es ist jetzt alles gut. Ich habe mit den Voggerodern kein Problem und sie haben auch keines mit mir. Es ist alles in Ordnung. Ich habe ja auch für Voggerode Fußball gespielt. Für mich ist das Leben hier gut. Übrigens ein junger Mann, der im Moment Deutsch lernt, weil er einen Bauberuf lernen will als Vorstufe dafür, dass er mal Architekt werden möchte. Also auch jemand, der einen Plan mitgebracht hat.
Naja, schön. Ja, danke. Du warst ja auch selber auch öfter in Voggerode. Ja. Was für ein Gefühl, man hat ja, wenn man in einem Dorf, in eine Stadt reingeht, dann man kennt natürlich die Hintergründe. Ist das anders, als wenn man in Salzwedel hereinkommt oder in Haldesleben?
Na, es hat bei den 750 Leuten natürlich auch Spannungen gegeben. Aber wie gesagt, da muss ich Michael Marquardt auch recht geben, das sind meist eben Alltagsspannungen gewesen. Was wir nicht dort erlebt haben, sind irgendwelche, was man hätte ja erwarten können, so rassistische Untertöne. Die gab es eigentlich in dieser ganzen Zeit nicht. Es gab mal zwei Demonstrationen. Da hatte man in den Zeitungen auch kolportiert, dass die so einen unterschwellig rassistischen Anstrich gehabt hätten. Das hat auch die Bürgermeisterin nochmal in ihrem Interview deutlich gemacht, dass dem nicht so war. Das waren Demonstrationen, die sich gegen diese Kommunikationspolitik des Landkreises gerichtet hatten, weil man so nicht miteinander umgehen kann, dass man also Leute vor vollendete Tatsachen stellt. Und da kann man ihnen ja nur recht geben.
Ja, danke. So ein Buch braucht ja seine Zeit zu recherchieren, das zusammenzustellen, lektorieren, drucken und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich 1-2 Jahre her. Ist die Situation so geblieben? Bist du da informiert?
Ja, ich habe ja, als wir das Buch in diesem Jahr vorstellten, auch nochmal in Dessau und so weiter mit den Beteiligten gesprochen. Das ist eigentlich immer noch aktuell und es sind nicht mehr so viele Asylbewerber jetzt in Voggerode. Das hat sich also auch entkrampft. Und man muss natürlich auch sagen, wenn Herr Schäuble immer sagt, die kosten uns 23 Milliarden, muss man natürlich auch mal sagen, also 21 Milliarden davon könnte er sich sparen, wenn wir die Leute auch frühzeitig und sofort das tun lassen würden, was sie eigentlich wollen, nämlich arbeiten.
Ja.
Da haben wir so viele Hindernisse aufgebaut. Ich kann nur aus Magdeburg beispielsweise sagen, da kenne ich eine Großfamilie, die ganz schnell dann auch in Arbeit gekommen ist, weil die über einen Verwandten, der schon lange hier war, eine GmbH gegründet haben. Da gehört heute eine Bäckerei dazu, eine Gaststätte, ein Lebensmittelladen und so weiter. Das heißt, die haben gar nicht erst Deutsch gelernt, die sind sofort in Arbeit gekommen, zahlen ihre Steuern, kosten also nichts, zahlen ihre Steuern, haben niemanden einen Arbeitsplatz weggenommen, weil wie ein Syrer backen kann, zumindest im Moment noch keiner von uns, erhalten sich sozusagen selber, bringen was für die Gemeinschaft und mal ganz unter uns, es ist einfach schön dort zu sitzen und damit teilhaben zu können an den Spezialitäten, die dieses Land ja, die levantinische Küche ist ja ein Traum.
Ja. Ja, vielen Dank, Ludwig Schumann. Wenn Sie Interesse haben, mit dem Autor zu sprechen oder auch die Bücher einzusehen, dann können Sie das auf dem Stand der Landeshauptstadt Magdeburg. Das ist hier G wie Gustav 501. Das ist der Stand, wo so ein bunter, etwas unten konisch zulaufender Kiosk steht. Schön bunt. Dort haben wir auch, glaube ich, auch noch sogar Bücher, andere Bücher von dir ausliegen, wie zum Beispiel die Wasserauzähle oder Café Impro. Ludwig Schumann ist also ausgewiesen, gerade hier in der Region um Magdeburg, Sachsen-Anhalt, bis hin zum Reiseführer Dinge zu beschreiben, die vielleicht auch etwas einen anderen Blick darauf werfen. Auch aufgrund seiner natürlich längeren Tätigkeit und Verbundenheit mit der Region und natürlich auch mit den vielen Erfahrungen.
Ja,
danke. Okay, vielen Dank und herzlich willkommen auf dem Stand der Stadt Magdeburg. Danke.
haben noch ein paar Minuten.
So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Sachbuchforum der Halle 5. Im Rahmen der Leipziger Buchmesse stelle ich Ihnen heute den Autor Joachim Süß und das Buch vor aus dem Europa-Verlag, Die entschlossene Generation, Kriegsenkel verändern Deutschland. Ich freue mich, dass der Autor Joachim Süß heute hier ist. Er ist promovierter Theologe, hat am Kultusministerium in Thüringen gewirkt und hat sich bereits mit mehreren Publikationen dem Thema der Kriegsenkel und Kriegsenkelgeneration gewidmet. Und wir werden versuchen, ein bisschen über das Buch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.